Können wir dann schon schnell tief durchschnaufen?
Atemübungen mit Roger Schürch.
Der Zen-Moment finden. Ich habe das Gefühl, in der heutigen Show gibt es mehr als genug Aufreger. Also weißt du, eben nicht Zen-Moment, wo wir aus gerade dieser Situation rauskommen können.
Ja, es ist schon ein Schnaufproblem, aber es ist lieb, dass du jetzt zu mir schaust.
Darum, wo jetzt so dein Zwerchfell muss ein bisschen entspannt sein.
Nein, es ist ganz eklig. Vielleicht ist ein Arzt unter euch, der das Phänomen, wobei ich habe, das sind Kinder, aber jetzt habe ich es etwa 2 Jahre nicht mehr gehabt. Es ist ganz beklemmend, wie man beim Gurgeli den zuschnüren. Nachher muss ich wie gehen. Dann kann ich nicht gehen. Es ist wie ganz eklig. Also dann komme ich immer wie mehr Atemnot, weil ich eben nicht gehen kann. Und wenn ich gehen kann, ist es befreiend. Aber dann geht es eine halbe Minute und dann ist das beklemmende Gefühl wieder zurück. Das
wenn ist wenn ganz jetzt, wirklich. Also es ist eigentlich wirklich, wir probieren das Ganze auch ein bisschen, also du leidest momentan unter dem und ich will das auch gar nicht irgendwie abtun oder so, aber wenn man das kann mit einem Gefühl, wenn du dann einen kannst gehen, was ist das für ein Gefühl?
Jetzt habe ich können, extrem befreiend, aber das Problem ist eben, nach 20 Sekunden...
Tut das Gurgeli wieder zu?
Ja, tut es dir wieder zu. Und ich habe nicht daran denken. Es ist wie mental, es ist psychisch, es ist auch ein bisschen wenig Schlaf, ein bisschen viel Stress in den letzten Tagen und dann passiert es.
Ja gut, dann ist es auch mein Job, dir jetzt ein bisschen abzulenken, ist gut.
Ja, unbedingt. Also, sehr gerne, wenn ich halt ab und zu so mache. Ja, deswegen dem.
Zum Glück haben wir den perfekten Medical Partner für dich ab sofort hier zur Stelle. Los.
Energy, voll bei dir. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Präsentiert von den Berner Hirslanden Kliniken Busit, Baumanos, Salemspital und Medical Center Wankdorf.
Berner Hirslanden Kliniken. Luzi, vielleicht für dich dann noch irgendwie Schlafraum oder so irgendetwas oder einen Schnaufraum oder so?
Ja, das wäre gäbig. Und ich als Hypochonder, kommen wir noch später dazu. Wir sind ja dort vorbeigegangen und wirklich sehr vertrauenswürdig. Also, das ist, glaube ich, die einzige Klinik, die ich mich behandeln würde. So. Sonst habe ich derart Angst vor Ärzten.
Man muss das heute schnell erklären. Wir arbeiten die nächsten 3 Folgen mit den Hirslanden Kliniken zusammen und Loris Benito. Es geht nämlich um die Odyssee, die Verletzungsodyssee, die der Loris Benito von letztem Jahr noch hat müssen durchmachen musste. Sein Kreuzbandriss. Und er hat das eben unter anderem genau dort behandelt. Das Kreuzband wieder heil gemacht. Wir haben den Doktor, und, also den Doktor vom Loris und der Loris selber, die grosse Reunion, die feiern wir dann auch noch. Was für kritische Momente, was für schöne Momente aber auch der Loris Benito und sein Arzt zusammen durchgemacht haben. Wie gesagt, in den nächsten 3 Folgen auch noch mehr. In dieser Folge fangen wir schon das erste Mal an. Der Luzi ist beim Loris Benito vorbeigegangen. Dazu natürlich alles rund um die Champions League. Hockeymässig bei den Playoffs, dort sind wir natürlich auch noch einmal mit dabei. Auch dort Aufreger und vielleicht ein bisschen weniger grosse Aufreger. Dazu aber auch noch in der Super League, da gibt es noch die grossen Diskussionen, rot oder gelb, auf was soll man entscheiden. Plus Fabio Celestini. Was? Da sind plötzlich Transfergerüchte rum und die ganze Schweiz fragt sich eigentlich, wieso. Komm, legen wir los.
Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion.
In diesem Moment, Luzi, den muss ich noch kurz schnell nutzen, um mich zuerst mal noch bei dir zu entschuldigen.
Wegen?
Ich bin dir fremdgegangen.
Ah ja, stimmt. Habe ich auch schon gemacht.
Wir also podcastmässig, ja.
Ja, ich bin auch schon bei...
Beim guten Nicola. Einfach kurz schnell für alle die, ab Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag, unsere Folge kommt jetzt ein bisschen früher raus, aber ich habe beim Nicola dürfen bei Rupp Lost reinhocken und haben wir effektiv 2 Stunden lang haben wir geschnurrt über Radio machen, über Podcast machen vor allem und viel Fußball, viel Shooten wirklich. Ja, sogar Champions League haben wir vorausgesagt, die aktuelle Runde. Und ich habe zumindest schon 1 Resultat, aber komplett richtig gesagt. Das andere komplett Inter falsch sicher. Gesagt. Bayern-Inter habe ich
richtig. Ja, das Arsenal mit 3-0 gewinnt gegen Real, hat auch niemand gedacht.
Ja.
Also, nein, aber es ist extrem gemütlich beim Nicola. Ja, das Wann war das? Letzten Herbst? Ich glaube auch schon ein halbes Jahr her.
Ja, also eine Hörensempfehlung.
Aber mir hat er lieber, mir hat er Güezi gegeben, dir kenne ich.
Genau, er arbeitet bei einem grossen Güezi-Produzent und hat mir einen noch geschrieben und gesagt, nein, jetzt habe ich dir einen Sack vergessen mitzugeben. Ja, auf jeden Fall, Rupp Lost, ich hatte dort wirklich eben der gehabt, mal auf dem Sessel Platz nehmen in einem kleinen Podcast-Studio und das hat wirklich wahnsinnig Freude gemacht und darf man sich auch so gern auch geben, für alle Fußball interessiert und auch vor allem nicht Fußball interessiert, selbstverständlich.
Ja, er hat enorm, er hat viel auf dem Kasten.
Sehr interessantes Gespräch, das wir da geführt haben. Darf man ab sofort, ich glaube auf jeden Fall bei Spotify ist, kommt man, Rupp Lost, einfach mal eingeben. Einfach mal eingeben. Ja, Luzi, komm, wenn wir zuerst mal, wenn wir sporttechnisch einsteigen, machen wir Hockey zuerst bei den Playoffs.
Genau. Wir haben schon gleich haben
Daniela Milanese liked Playoffs.
Vielleicht schon morgen am Abend wissen wir die Finalpaarung.
Stimmt, Zeitstempel noch schnell. Es ist jetzt Mittwoch, es ist der 9. April und wir nehmen jetzt um Mittag um auf, ausnahmsweise, weil wir beide Morgenschicht hatten. Und dementsprechend schon gerade in der Nähe vom Podcast-Studio waren. Und da haben wir gesagt, hey, dann nehmen wir jetzt gerade schnell auf. Ich muss da noch schnell das Ding aufmachen hier, dass ich dann auch kein Seich erzähle.
Über die Playoffs.
Über die Playoffs.
Und über die Liga-Quali.
Hey! Willst du zuerst über die Liga-Quali reden?
Nein, zuerst über die Playoffs.
Also.
Aber manchmal, sie sagt es nur noch jedes zweite Mal. Es ist ein bisschen,
wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob sie das Feedback hat bekommen, aber manchmal sagt sie Playoffs und manchmal geht sie ins alte Fahrwasser, dann wieder Playoffs. Aber Daniela Milanese muss einfach Playoffs sagen.
Ja, alles andere ist zu Kopf. Ist ja so ein Turner, oder?
Genau.
Ja, voilà, also, von dem her. Vom Dialekt her. Also, sportlich gesehen muss man sagen, es ist so ein bisschen etwas wie...
eigentlich hat aber Daniela Milanese am Schluss selber diskutiert, oh, aber einen wunderbaren Übergang können machen zu Inter.
Du probierst da ein Zeug zu verknüpfen, das hinten und vorne nicht geht.
Aber wir reden doch von Milanese zu Inter Mailand.
Bring den einen noch eins, ist gut. Gehen. Du darfst den einen noch eins. Das ist ein absoluter Peach-Weber-Gag.
Absolut.
Ist Daniela Milanese. So, also, hockeytechnisch, es ist... ja, die
warte, jetzt kommt mir gerade einer in den Sinn. Oh. Ein Peach Weber hat den Fußballclub die ganze Zeit auf sozialen Medien zusammengedrückt. Vor allem so eine, wobei das heisst ja gar nicht mehr so. Das frühere Ex, oder? Ist ein Fußballclub ganz besessen gewesen. Ist der FC Winterthur gewesen.
Ah, jetzt habe ich gemeint, Winterthur wegen. Jetzt habe ich gemeint, wegen dem Zahlungsdienst. Das fängt schon wieder gut an. Komm, Playoffs, jetzt definitiv rein. Wir gehen gerade mal heute Richtung Freiburg und dort wird ja dann der nächste Match stattfinden. Spiel 6. Lausanne meldet sich noch einmal zurück. Hast du eigentlich gemerkt, dass in dieser Serie, die jetzt 3-2 für Freiburg steht, ausschließlich eigentlich Fußballresultate sind erspielt worden?
Ja, extrem. Immer eng. 1-0, 2-1 und so weiter.
3-2. 4-3 nach Verlängerung, okay,
ja, das war das höchste gewesen.
Aber im Vergleich zu der anderen Halbfinalpartie ist das also gar nichts. Aber reden wir darüber, Lausanne meldet sich noch einmal zurück, kämpft sich, beißt sich noch einmal in das Halbfinale rein.
Ja, ich hätte von Anfang an gedacht, du hast ja gesagt, Freiburg käme weiter, ich hätte eher auf Lausanne tippt. Aber im Herz, klar, sind wir für Freiburg. Ich hätte Freiburg viel mehr können, eine gute Geschichte mit dem Lars Leuenberger, ja. So viele Verletzte, was sie jetzt haben. Aber jetzt gefährlich. Wobei, es ist ein bisschen ähnlich. Freiburg auch gegen Bern. 3-1 war Serie vorher. 3-2, 3-3. Und nachher in Spiel 7 auswärts sogar noch gewonnen. Ja, es ist fast ein bisschen ähnlich. Ich glaube sogar 1-1 jetzt von
der Abfolge
von den Siegen.
Wenn es auf Spiel 7 würde gehen, müsste man auch zu Lausanne unten gewinnen. Und Lausanne, gut, das hat man schon im ersten Duell, ja, 3-2 Auswärtssieg. Dann hat es aber merken Sie jetzt gerade. Lausanne hat zum ersten Mal ein Heimspiel gewonnen.
Ja, es hat nur gestern Abend. Es hat fast ausschließlich die ersten drei alles auswärts siegen. Nachher, jetzt die letzten beiden Matches zwei Heimsiegen.
Und trotzdem würde ich Freiburg wirklich anraten, von uns aus gesehen morgen, also Donnerstagabend, den Sack zuzumachen.
Ja, weil Spiel 7, wir haben es mal gesehen,
ja.
Normalerweise 80% gewinnt das Heimteam und im Fall von Lausanne sind die 80% auch noch ein bisschen höher. Kann man selber auf 90 aufschrauben, weil Lausanne derart heimstark ist. Wobei jetzt hat Freiburg zweimal 3-2 gewinnen zu Lausanne. Also das ist wieder leite Theorie ein bisschen. Aber Spiel 7 würde ich Freiburg nicht empfehlen. Das könnte sehr schwierig werden. Darum, Donnerstagabend der Sack zumachen.
Ja, und kräftetechnisch vielleicht auch noch schnell ein Wort darüber zu verlieren. Also ich meine, beide Teams haben bis jetzt in der Viertelfinalspaarung über 7 Spiele über müssen. Lausanne gegen Tigers, Freiburg gegen SCB und jetzt sind im Halbfinale eben, ja, logischerweise gleich viel. Aber, und das ist dann halt dann schon ein Minuspunkt, die grosse, die lange Verletztenliste bei Gotteron, oder? Also im Vergleich zu
Fallmark, Delarose, Streule, wo er verletzt ist.
Alles weh. Sehr weh.
Tut sehr, sehr weh.
Aber ein unglaublich ausgeglichenes Duell. Und drückt Gotteron schon die Tümer.
Ja, das hast du nicht gedacht, mit dem Mikrobudget, Thurgauer, Schweden, was sie da noch haben. Wo irgendwie gefühlt seit Januar, dann, als er mit Thurgau war, glaube ich, Assist hat gemacht. Also, es ist nicht Vorschusslorbeeren gehabt, aber er hat dann gegen SCB ein entscheidendes Goal gemacht.
Hast du jetzt mal, heute schnell nachgehakt, wenn du jetzt, das ist ja negativ konnotiert gewesen, was du jetzt da erzählt hast, Migros-Budget, Schwede. Hast du ein Problem mit Migros-Budget-Produkten?
Nein, gar nicht.
Gopri-Garantie?
Nein, die Champagne, er wird bei manchmal.
Also, ich finde es etwas vom Besten. Weißt du, was geil ist? Es gibt so die Abkupferung von der Prinzenrolle, so die Güte, die so zwei Biscuits haben.
Und ja, Schokolade mit.
Das ist das, was ich mir abgebe, am Budget.
Ich glaube, das ist eigentlich gar kein Unterschied, nee. Nur für Packung.
Und eben, im Coop ja genau das Gleiche liegen.
Pre-Garantie,
oder? Ich finde, wir müssen endlich aufhören, die beiden Sachen als Negativpunkt zu brauchen, oder? Man sagt es mal schnell noch, weil es ein bisschen günstiger ist oder so, aber ich finde es eben eigentlich eine gute Geschichte.
Ja, geht
sowieso jetzt in dieser Finanzkrise, wo wir wieder
drinstehen. Gar nicht so schlecht.
Oder? Geht sowieso.
Aber gleich wie früher auch ein bisschen geschämt, oben so in einem Mikrobudget-Sack das rumzulaufen.
Wirklich? Ist doch heutzutage...
Jetzt ist es absolut cool.
Geht man zum Gurtenfestival, dort wird das Zeug nachgeschossen.
Gell, aber in den ersten 1-2 Jahren habe ich fast ein bisschen im Versteckten die Migros-Budget-Produkte oben gekauft. Aber jetzt ist das pure Gegenteil absolut Kult.
Migros-Budget-Produkte im Versteckten gekauft, neben dem versteckten Toilettenpapier. Oder? Du bist Toilettenpapier. Du schämst dich doch, für Toilettenpapier zu kaufen.
Wieso weißt du das noch? Das habe ich etwa vor 2,5 Jahren in der Folge gesagt, dass ich immer bei Ladenschluss oder nach dem Ladenschluss und nachher noch die Harne irgendwie in eine grosse Tasche verstecken, das Toilettenpapier.
Ich finde es zu geil.
Das ist
sorry, nein.
Und viel habe ich aber noch Haushaltspapier gekauft. Und dort fällt es auch nicht auf. Und dann mit dem Brotmesser die Haushaltspapierrollen abeinander geschnitten. Nein, auch nicht Budget.
Für Toilettenpapier?
Ja, da habe ich wie 4 Rollen gehabt. 2 Haushaltspapierrollen gibt 4 WC-Rollen. Wobei scheint es eben nicht so gut.
Ja,
erstens das und für die WC-Spülung, weil es kann verstopfen.
Ist das nachher... Und die Frage ist nachher natürlich, tut Toilette, also respektive Haushaltungspapier, auch nach dem Geschäft viel besser putzen, weil es ja im Normalfall viel saugkräftiger ist als das Toilettenpapier, oder nicht?
Könnte man meinen. Nein, ist aber nicht so. Es saugt weniger gut. Aber umgekehrt, das
wäre. Du musst es wissen, gell?
Das hat mit den Grusen, mit WC-Papier, die Bratpfanne ausputzen.
Vor allem, wenn es auch noch so Kamillengeschmack hat.
Das ist etwas vom Fürchterlichsten. Apropos, wir bleiben jetzt schnell beim Thema. WC, da haben wir das schon mal thematisiert. Wie tust du das Rollen einspannen? Ich hasse es, wenn. Wie kann man das jetzt verbalisieren? Ja, ich weiß, wenn es falsch eingespannt ist.
Wenn es gegen Zwang schaut. Wo musst du abrollen, gegen Zwang.
Das
so,
kann
du?
Ich nicht haben.
Kann ich auch nicht haben. Da werde ich hässig.
Da werde ich wirklich stocksauer.
Und weißt du, was das Mühsamste ist? Sorry, nur mal hurtig schnell. Jetzt, wenn du für eine Stadion-Toilette bist, und dann hat es ja dann meistens ja die wie sagt man denn, die Toilettenrollen, oder Rollenspender.
Ja, aber die sind X noch, aber die sind hinten vorne auf der Toilette, einfach nicht in diesem Halter.
Ja,
die Stadion-Toilette sind die WC-Rollen überall verstreut.
Oder, und das ist eben dann auch nicht richtig, der real Pain, wenn die Person, die muss auffüllen muss, eben auch nicht überlegt und sie den Verkehrtweg rein tut, so, dass du gegen Toilettenwand sie musst abrollen. Weißt du, was ich meine?
Das ist eigentlich mit der sauberen Seite,
quasi noch gerade die Toilettenwand putzt, während du es abziehst dort.
Ja, das ist ganz, ganz
unbedingt. Können wir mal eine Petition lancieren für anständiges Toilettenpapierrolli einbauen?
Oder mal ein Toilettenrating. Es gibt ja immer Bratwurstrating, Essensrating. Aber ich habe noch nie ein Toilettenrating von den Stadien gelesen.
Wirklich? Gibt es das nicht?
Das würde mich mal noch wundern.
Unbedingt Zuschriften via Instagram mit den Shownotes verlinkt, wo es die besten Stadion-Toiletten gibt. Machen wir aber auch international, oder?
Nicht ja, nur international. Nein, der Tag hat das mal gemacht, irgendwie S-Bahn, Zürich, S-Bahn-Bahnhof, Toiletten getestet. Aber in den Stadien habe ich es noch nie.
Das müsste man mal, das könnte mir eigentlich die Fahne schreiben.
Ja.
Stell dir vor.
Im alten Wankdorf war es ganz straub. Im neuen geht es zwar, find ich okay. Brücklifeld
ja,
ist zwar vom Stadion kultig, aber auch.
Ja, Clubsklo.
Das ist nicht so Wahnsinn.
Ja, ich bin auch gerade überlegen, welche Toiletten sind mir negativ aufgefallen.
Wobei ich kann auch von lauter Anspannung gehe ich selten. Ich bin ja näher, kann man das sagen. Dann werden wir dann
zensiert. Hast du eine schweiche Blase?
Ich bin ein Heimscheisser. Ich habe nicht gerne fremde Toiletten. Ich bin gerne einfach daheim.
Wirklich?
Punkt.
Aber sagen wir jetzt mal, ist ja egal. Wir sind momentan im Hockey-Teil. Also sagen wir jetzt so. Zwei Drittel gespielt, wir sind in Pause, es geht noch zwei Minuten bis Puckdrop für ins dritte Drittel und du merkst langsam, ui, jetzt musst du auf die Toilette.
Kommt drauf an,
was machst du?
Kommt ganz drauf an. Blasen, Rasen, kein Problem.
Ja.
Aber das andere, nein, wirklich? Nur daheim.
Wirklich?
Nur daheim.
Also wenn wir im Stadion sind und der Luzi Fricke sieht, mit verschränkten Beinen dort hocken.
Der ist für jeden klar das Problem. Nein, auf vor allem die Stadion-Toilette, das kann ich nicht haben. Unten noch so eine, wie viel? Etwa so 15 cm offen, dass man alles, jedes Geräusch und alles gehört unten durch. Das kann ich nicht haben. Ich habe je kleiner die Toilette, desto besser. Schön abdichtet, es ist wirklich ein Kämmerli, das ist doch viel gemütlicher. Ich hasse grosse Toiletten, wenn es irgendwie vordran noch 10 Meter Platz hat. Das ist so ungemütlich.
Und ich frage mich darum auch jedes Mal, warum ist das eigentlich so? Das ist ja nicht nur in Stadien so, das ist zum Beispiel auf Schulen so. Oder irgendwie.
Ja, das ist immer so überdimensional. Da hat man ja noch erstens das und zweitens viel zu gross. Es braucht ja nicht so viel Platz, wenn es irgendwie vorne noch eben 5 Meter weiter geht, da in den Bahnhof. Platz verschwendet für nichts, macht es ungemütlich.
Ich kann es nicht Platz verstehen. Aber jetzt kannst du jetzt aus dem Kalten rausgehen, das ist nicht vorbereitet, aber könntest du jetzt das Top-Toilettenstadion erküren? Hättest du jetzt gerade so
etwas? Ich muss gerade überlegen, wie es mittlerweile heisst. Kibun Park, AFG Arena, Kibun Park, aktuell, aber eben nicht mal allzu lang. Dort hat es gemütliche Toiletten. Die sind schön. Allgemein Stadion, bin ich halt Fan von den neuen Stadien. Ist der Kibun Park ganz, ganz weit vorne.
Okay.
Und natürlich noch Pontes. Ist auch noch, wobei dort ist das Gegenteil. Das ist der Anti-Kibun Park, aber weil es dort geht bei einem Heimspiel seinerzeit bis da in Lausanne vor irgendwie 435 Zuschauern, ist zwar die Toilette grusig, aber weil es so wenig Leute hat, hat es nicht irgendwie andere Leute, die derangieren.
Ja gut, aber ich meine, das wäre ja bei jedem Verein, der einfach keine Zuschauer hat. Da ist ja jetzt nicht Pontes einfach massgebend dafür, oder?
Ja, nein, stimmt, das ist schon nicht so. Aber ich bin auch noch Nostalgiker. Und, ein bisschen Eigenwerbung für meinen Verein, FC Freiterein. Wir haben ganz neu die Holzhäuschen, weisst du, die Kombo, irgendetwas.
Ah, die, die auf den Holzschnitt zu machst.
Genau. Oder? Das ist natürlich das Nonplusultra.
Ich finde das sind die einzigen Toiletten, die gut schmecken.
Gell? Und das tut auch nicht einem dazu animieren, irgendwie zu randalieren, die Toiletten auseinanderzunehmen. Darum sollten sie vielleicht in Ostdeutschland, wo ja gefühlt jedes Wochenende irgendwie
Hansa.
Gegnerische Fans, egal ob Hansa oder wer auch immer, die Toiletten auseinandernehmen. Was ist jetzt noch gerade? War nicht Osnabrück? Magdeburg, genau. Magdeburg, die haben, glaube ich, noch, die noch ziemlich randaliert.
Hat man eigentlich mal, der Recycling-Gedanke finde ich ja dann auch schön, aber geht es auch so weit, dass dann genau die Holzschnitte, die man drauf gemacht hat, werden die dann am nächsten eidgenössischen Schwing- und Älterfest gebraucht und dort die Kreise angemacht, oder was?
Stimmt, das wäre noch, das wäre nachhaltig.
Das wär weisst du wie du. Hey, ja, du, jetzt sind wir aber bitte böse abdriftet.
Ja, ich weiß nicht, ob die OK von Glarus diesbezüglich Überlegungen hat gemacht, aber... Ja, du bekommst den Nachhaltigkeitspreis Röschel 2025 für die Idee.
Dankeschön.
Oder im 10 vor 10 gibt es doch aber die Serie «Die Idee».
Ja.
Hast du das auch schon gesehen, die Rubrik?
Ja, ja. Ja.
Genau.
Soll ich also, das mal pitchen?
Ja, du das mal pitchen.
Gut. Ja, ich weiss, ich habe keine Ahnung mehr, wie wir vom Playoff-Halbfinal-Duell Lausanne gegen Fribourg-Gotteron zu den Toiletten
sind. Wir sicher über 10 Minuten über die Toiletten diskutiert.
Das ist mir so wahnsinnig leid. Ja, noch schnell zu der anderen Halbfinalpartie. Lions gegen Davos. Völlig gegenüber zum vorherigen Duell, wo wir immer nur von Fußballresultaten geredet haben. Also die Lions, die Davos schon mal 6-1 abgestraft haben, hat Davos 4-3 gewonnen gehabt, 5-1 wieder die Lions.
Vor allem unglaubliche
Heimbilanz.
Heimbilanz. Das haben wir 13-2.
Das ist ja alles Heimsiegen.
Oder Goalverhältnis 6-1, 5-1, gibt 11-2, 14-2 sogar, mit dem noch 14-2. Also ZSC absolute Heimmacht.
Ja, also mit anderen Worten, müsste ja in dieser Serie jetzt auch über 7 Spiele gehen und schlussendlich machen es die Lions.
Die Lions 5-1 ist Spiel 7. Ja,
das angesagt. Ja, das ist einfach eine unglaubliche Offensivpower. Eben allein der Sven Andrighetto, der jetzt schon 15 Punkte in den Playoffs gesammelt hat, Scorer-Punkte.
Ja, unglaublich. Wobei, es könnte jetzt natürlich schon sein, dass es mal das Break gibt, dass ein bisschen Knie schlottern bei Davos. Ich weiss, Bühli ist das letzte, ich sage nicht, Hockeyspiel, National League-Spiel oder Playoff-Spiel, könnte es sein.
Ja, stimmt.
Ja, wäre ein anderes Fenster, aber der könnte auftun, Nazi oder nicht Nazi, hat er, ich finde unbedingt, hat er ein Nazi-Aufgebot verdient.
Ja gut, aber wenn er dann schon nicht mehr im Verein, in einem Profiverein auf höchster Ebene spielt.
Ja, aber das ist jetzt gerade anschliessend.
Das die stimmt Rückkehr. Natürlich.
Es ist ja jetzt schon vorbereitet, also der wird das Aufgebot bekommen. Im Gegenteil, es wäre eher für eine Bühli, behaupte ich, wäre es besser, also für die Nazi-Karriere, wenn die Saison für Davos zu Ende ging. Und dann wäre er jetzt voll in der gesamten Vorbereitung dabei.
Mm. Du, lass, da wissen wir jetzt in den nächsten paar Tagen mehr. Hockeytechnisch ist... Dings müssen wir natürlich noch heute schnell, oder? Wie es da aktuell aussieht, steigt Aschua ab oder Fischb auf?
Ja, man hat ja zuerst, also schon eigentlich nach den ersten 4 Dritteln, hat man können... Ja, fast Hand in die Feuer legen, Fisch steigt auf. Mhm. Erster Match gewonnen, 3-0. Irgend nach 18 Minuten. Nachher hat Aschua noch knapp vor Drittel Ende das Anschlussgoal gemacht. Das ist sicher das entscheidende Spiel. Das erste Gastspiel von Aschua zu Fisch, wo Fisch 3-0 führt, eine 3-0-Führung aus der Hand geht, dann eine Verlängerung verliert. Ja, und seither hat Aschua alles gewonnen, 3-1. Also, sieht ganz genau aus, als Aschua könnte da der Liga halt schaffen. Aber es sind natürlich schon Vorteile. Fisch, der nur mit 2 Ausländern spielt, Yannick Fischer da mit dem sehr unschönen Aktion gegen Hartwitz Badetzky. Ja, wie heisst der Badetzky? Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Ja, weiter dezimiert Fischb. Und da hat natürlich etwa 7 Ausländer zur Verfügung. Von Basel haben sie sich noch bedient, die können rotieren, immer schön ausgerührt.
Ja.
Also das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil. Und der Cedric Eschbach haben sie auch noch von Basel geholt. Also ja, ich würde nicht sagen Meisterschaftsverfälschung, aber ein sehr grosser Vorteil, sei es eben mit diesen ganzen B-Lizenzen, die Aschbach einlösen kann. Plus mit den Ausländern, die sie ja für jedes Spiel neu können rotieren können.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass jetzt der letzte Match oder das letzte Spiel im Wallis war der Knickbruch für Fischb selber, das 0-3. Habe ich jetzt auch das Gefühl, jetzt wird es ein Heimspiel für Aschua. Ja, also wenn da wird wahrscheinlich. Von mir, ich habe das Gefühl, da wird jetzt der Sack schon zutaten. Aber ich bin auch der gewesen, der immer verschrauen hat, Aschua steigt ab. Und Fischb kommt rauf. Von dem her.
Ja, aber jetzt halt eben mit dem Verletzungspech, der Fischb hat, plus mit dem Ausländervorteil von der Ajulo. Ja, ist natürlich schwierig für die Fischber.
Bleiben wir dran, weißt du, es sonst auch noch gross gedreht hat.
Willst du schon weg vom Hockey?
Nein.
Claude Lemieux hat es noch thematisiert, der für 4 Spiele aus dem Verkehr gezogen wird. Finde ich persönlich absolute Frechheit. Klar, trifft der Schiedsrichter mit der Faust, wo natürlich in die Schlägerei reingeht. Aber, das wir haben auch schon erwähnt, ein Bayreuther mit 0 Sperren davon kommt und was da wirklich Absicht ist, war, im Linienrichter der richtig umjischt. Da wird einfach nicht mit gleichen Ellen gemessen und das finde ich absolut skandalös.
Ja.
Also klar, seitdem gegen Lemieux ja Strafe gegeben, darum automatisch nachher zu verfahren und gegen Bayreuther kenne ich.
Aber darf ich mal kurz schnell etwas sagen? Also der Claude Lemieux ist doch der Vater, heisst er nicht Brandon Lemieux?
Ja, habe ich Claude gesagt.
Ja.
Brandon natürlich. Ja,
selber müssen nachher
ja, Brandon
Claude Lemieux, Riesenlegende.
Die Stile geht auch, jetzt habe ich die ganze Zeit Claude gesagt. Natürlich, du siehst,
wie
durcheinander sie mittlerweile bin. Mhm. Ja.
Ja, die Szene gibt definitiv noch zu diskutieren.
Genau, könnte sogar Saisonende sein. Also klar, er ist ja ein Mann fürs Grobe.
Ja. Und wenn wir ein Mann fürs Grobe, das ist schon erwähnt hast, dann möchte ich unbedingt noch schnell Alexander Ovechkin vornehmen. Hast du ja mitbekommen, hat er in dieser Woche den Rekord geknackt?
Oder ja, in Sachen Goal, aber in Sachen Assist ist er noch Lichtjahr von Wayne Gretzky entfernt. Von dem her, für mich ist er längstens nicht der Gold. Also da müsste er noch 70 Jahre spielen, für das er an die Assists herkommt.
Frau, die sich zu fragen, von wem redet ihr recht genau? Der 39-jährige Grosser Alex Ovechkin, der seine ganze NHL-Karriere, glaube ich, war die ganze, oder? Wo er bei den Capitals gespielt hat.
Jetzt. Ja, jetzt hat er ein Goal mehr geschossen als die Legende Wayne Gretzky.
Das sind das 895 NHL-Goal, oder? Ist er momentan
ja, das ist schon eine gute Zahl. Aber
eine gute Zahl!
Schau den Assist an, da hat er nicht einmal ein Drittel.
Ja, nein, bei den Assists ist er ganz klar hinten drin. Aber Punkt Goal, oder, wenn du das anschaust. Und was ja natürlich halt einfach, also ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob der Alex Ovechkin ein fantastischer Spieler ist oder nicht. Aber, und das kommt halt einfach mit, er ist Freund von Wladimir Putin.
Ja, das kann man eigentlich.
Um russische
Kriegstreiber. Nein, darf man eben nicht reden. Das macht einfach hoch
sympathisch.
Ja. Wobei, auf der anderen Seite, der Wayne Gretzky ist auch nicht, wie soll ich sagen, abgeneigt, was der Donald Trump
anbelangt. Ja, natürlich. Und da,
aber mit uns jetzt mal, aber jetzt rein sportlich, beide ein grosses Chapeau.
Absolut. Und gleich finde ich halt nachher, also man könnte, weißt du, ach Mann, ich weiss nicht, da lehne ich mich huere weit zum Fenster raus jetzt mit dieser Aussage. Aber Alex Ovechkin, eben so die Verbundenheit zu einem aktiv kriegsführenden Machthaber wie der Wladimir Putin kundtun, wie der Alex Ovechkin, der das ja in seinem Instagram-Profil, er ist nicht wahnsinnig viel aktiv. Aber er hat, glaube ich, etwa 2 Millionen Follower, glaube ich. Ich habe es noch nicht offen. Ja, knapp 2 Millionen Follower. Und der hat das Anzeigenbild, zeigt ihn, wo er neben Putin steht. Und Ach.
Ja, aber das ist ja schlecht beraten, dass da niemand interveniert.
Ja, aber das ist schon interveniert. Ach, vom Club, ja. Gut, aber weißt du, ich meine, was willst du mir Alex Ovechkin sagen?
Ja, sorry, die Club-Legende.
Ja, oder? Dann müsste einfach der Spieler von mir aus gesehen einfach irgendwie schlauer sein oder weniger stur vielleicht. Ich weiß es doch auch nicht. Und du hast natürlich auch einen Punkt mit dem Gretzky, der Trump-Anhänger ist und jetzt da zu sagen, Trump USA ja auch immer wieder Kriege geführt und
so. Also nicht, dass wir den Trump mit dem Wladimir Putin vergleichen, aber
aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist ja auch immer wieder die grosse Diskussion. Ja, aber der hat ja auch. Ich finde generell hat einfach Politik im Sport so eng nichts zu suchen. Also, weißt du, was ich meine? Ein Alex Ovechkin, der sich hat, instrumentalisieren lassen, auch im Wahlkampf von Wladimir Putin, der sogar mal ein Team Putin gegründet hat, während dem Wahlkampf. Also ein Hockey-Team. Und Wladimir Putin ist ja grosser Eishockey-Fan. Nebst einem anderen Despot.
Lukaschenko,
genau. Und ja, ich finde, das hat für mich einfach einen Geschmack, es hat so ein Beigeschmäckle.
Ja, und vor allem, das jetzt habe ich es auch schon angeschaut, das Profilbild, ja.
Weißt du,
wenn man ist nicht so schlau.
Ja, und wenn man wenigstens würde sagen, der Alex Ovechkin sieht noch gut aus, der getroffen, aber nein, finde ich nicht einmal. Aber ja, egal, komm, ich will da gar nicht zu viel, es ist Öl ins Feuer reingiessen. Aber, ja, hockeytechnisch. Ich glaube, so haben wir es schon mal abgehandelt, oder? Ich glaube, viel mehr zu sagen gibt es nicht.
Achtung. Genau, jetzt haben wir gefühlt, zwei bis zehn Minuten über die Toilette kann man noch abziehen. Genau.
Hey, Champions League, hast du gestern Abend noch geschaut?
Nein, ich bin schon um 3 aufgestanden, oder noch früher, und eben wegen meiner, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin, habe ich, kaum ist der Ticker, ist der Match fertig gewesen, habe ich noch auf den Ticker geschaut.
Also, ich habe Dings habe ich völlig richtig vorausgesagt, aber in der Podcastaufnahme, die ich gestern gemacht habe, mit dem Nicola, habe ich richtig vorausgesagt, dass Inter Bayern 2-1 wird schlagen. Und meine Argumentation ist auch gesehen, Lautaro Martinez momentan dermaßen in Form, zeig eine riesen Kiste zum
Zwischenzeitlichen. Ich muss noch schauen, also wirklich bin noch nicht dazugekommen. Schlechte Vorbereitung, ich weiss.
Fratelli, wenn er das 2-1 geschossen hat, entscheidend kurz vor Schluss. Und wer schießt den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer zum 1-1?
Thomas. Obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, die Kiste, weiss ich, plus minus, ist auch ein typisches Müller-Goal.
Ja, es war recht reingestogelt, wenn du mich fragst.
Ja, so ein Stogli, aber er macht es.
Ja, und vor allem, dort gleich noch schnell, die ganze Müller-Thematik, die müssen wir, glaube ich, schon noch schnell
aufgreifen. Ja, es wäre auch schon ein Märchen gewesen, wenn sie da immerhin noch einen Punkt hätten. Aber ein Punkt, einfach ein Unentschied hätten können mitnehmen für das Rückspiel. Und wenn er sozusagen noch die Hoffnung aufrechterhält, dabei ist immer noch die Chance da für Bayern, wobei auswärts im San Siro einen Rückstand aufholen wird, das ist auch sehr schwer aus Bayern.
Und sich. Inter spielt so brutal schlau.
Ja.
Also weißt du, man ist ja auch, es ist ja immer Gefahr da, gerade in der Allianz Arena ins offene Messer zu säckeln oder sich eben zu defensiv zu zeigen. Und ich finde, Inter hat das so gut ausgegangen, abgespielt, abgeliefert, wirklich grosses Chapeau. Auch Jan Sommer natürlich zwischen den Pfosten, der hat wahrscheinlich das eine oder andere Lachen sich nicht können verkneifen, nachdem er ja zu München dermassen mit, wie soll ich sagen, vom Hof gejagt
ist worden. Ja, medial von der Boulevard-Medien, also unter jeder Sockkanone.
Und eben Thomas Müller, die Causa, es wird nicht verlängert, nachdem er jetzt geschätzt die 20 Jahre beim Verein ist. Du hast ja nachgeschaut. Hat stand jetzt 744 Spiele absolviert für die erste Mannschaft. 744. Das ist eine unglaubliche Zahl. 248 Goal geschossen, 273 Assists gegeben. Also,
ja,
bitte ist, so eine Integrationsfigur.
Ein lebenslangen Vertrag gegeben aus Bayern-Sicht. Sagen, ja, einfach du, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr, länger nicht mehr, der ist gut. Dann tun wir dir ein Jöppli innerhalb von Bayern organisieren aber spiel du, solange du noch willst. Also das wäre eigentlich die richtige Einstellung gewesen aus Bayern-Sicht.
Das ist doch das, was wir immer wieder propagieren, oder? Dass du so Integrationsfiguren, egal bei welchem Verein, ob jetzt das bei einem GC in der Schweiz ist, wo deutlich kleinere Brötchen backen werden, oder bei einem FC Bayern München in der Bundesliga ist, die musst du doch einfach irgendwie behalten.
Ja, du kannst ja gerne nachher halt vielleicht noch eine Viertelstunde bringen. Das ist ja nicht, der wird sicher nicht irgendwie eine Stammplatzforderung.
Nein.
Hat er geäussert?
Ja, auf dieser Position, wenn er irgendwie noch als Neuner eingesetzt wird oder so, oder hinter der Spitze quasi, dann kannst du das auch immer noch genauso
absolut.
Gut. 35 und...
Noch nicht das Wahnsinnsalter.
Also wird jetzt der 36 im September. Also, ich frage mich einen gerade. Ich meine, jetzt ist er 6 Millionen momentan als Marktwert angegeben. Was machst du jetzt als Thomas Müller? Er sagt ja selber auch so, er finde, er könne eigentlich sicher noch so ein, zwei Saisons shooten. Und wird doch eigentlich dann automatisch gerade auch für die kleineren Bundesliga-Vereine attraktiv. Warum hat Augsburg noch nicht angeklopft?
Ja, jetzt lustigerweise halt da, nicht so weit weg.
Ja.
Ja, wieso nicht?
Oder? Und gibt es, aber die Frage ist dann auch, gibt es einem Bayern-Zögling wie einen Thomas Müller dann auch noch den Kick? Weißt, findet das dann auch geil? Und ist das vor allem auch vereinbar mit dem, der ja so ein Münchner Herz hat irgendwie? Oder?
Ja, bei den Löwen wird es schwieriger.
Ja, das hat er wahrscheinlich nicht. Aber ja, oder auch, wo könnte der Thomas Müller sonst unterkommen?
Bei Unterhaching.
Okay, gut. Ich würde jetzt mal über das Bundesland München drüber rausschauen, vielleicht.
Ja, aber wenn nicht, dann muss doch in der Nähe von München bleiben.
Oder ist es eben einer vielleicht so, dass Jürgen Klinsmann hat mir das ja nachgelegt, jetzt noch in die MLS zu gehen, oder? Da könnte er noch einmal richtig schön absahnen.
Ja, oder auf Saudi-Arabien, wobei das dann
nicht
zutraut. Das macht er nicht.
Nein, das habe ich auch nicht das Gefühl. Das würde ich, glaube wirklich, ja. Also da würde ich ihn dann nicht verstehen.
Ja, das würde er auch nicht machen.
Oder, wieso erst mit einer Stippvisite in der Schweiz?
Ja, stimmt, wieso nicht? Ja,
also man kann Salär wird sicher nicht, also ja, wird sicher nicht annähernd so hoch ausfallen.
FCB wäre halt fast am naheliegendsten. Basel München ist nicht so weit.
Ja, wobei, aber das würde auch nicht passen.
Ja.
Das würde nicht passen. Und dann vor allem halt auch einfach, ich meine, Thomas Müller, der einfach nicht auf die Schnur hockt und wenn ihm etwas nicht passt, dann wird es einfach angesprochen, wird es einfach gesagt, oder? Und dann wird auch der eine oder andere mal durch den Gacko durch. Radio Müller.
Oder zum FC Schaffhausen. Ist zwar nicht zur Schwelle zum Abstieg in die Promotion, aber es hat auch schon eine ganz grosse deutsche Grösse beim FC Schaffhausen die Fäden gezogen.
Ist das der Dings gewesen? Schnauz.
Nein, nicht der Uli Stielig.
Ja, wer?
Der Jogi Löw.
Ah, der Jogi Löw, natürlich. Ja. Stimmt. Ja. Ja, aber ich sehe es, also ja, ich würde es, aber ich meine...
Nein, das wäre ein bisschen zu einem grossen Niveau.
Also wäre es wahrscheinlich
eigentlich... Nicht gegen FC Schaffhausen.
Ja, und wahrscheinlich ist es ja nachher auch einfach finanziell einfach für praktisch kein Verein stemmbar, außer vielleicht für maximal für einen FCB oder ein IB.
Wobei, der Robin Fritschi, eine ehemalige Arbeitskollegin von uns, wo der dort Stadionspeakerin ist beim FC Schaffhausen, der hat es noch gehört, mit der Nummer 10 Thomas Müller.
Ja, es wäre auf jeden Fall eine Attraktion oder irgendwie so bei Vinti. Weißt du, wenn er sagt so, Freunde, ey, komm, ein Bruchteil von meinem aktuellen Salär, jetzt schaue ich das Vinti, gut, ist das ja schon nach dem Sommer, oder? Du hast dann schon entschieden, ob Vinti noch in der
Nationalmannschaft. Ja, so ein kleiner Club, ja.
Nein, also wahrscheinlich wird er dann schon MLS, habe ich das Gefühl, Thema werden bei Müllers.
Ja, wenn noch ein Club, dann Amerika.
Und sonst natürlich die grosse Überraschung des 3-0 von Arsenal gegen Real Madrid.
Ja, das eben nicht. Hast du Goal noch oder
Zusammenfassung gesehen? Ja, Declan Rice. Riesig, die zwei Freistoss-Goal. Er hat ja selber nachher im Interview auf dem Bits gemeint, er könnte es selber noch nicht richtig realisieren. Er braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre.
Look, there's another leg to go and I'm excited, I'm happy, I'm over the moon. I don't mean to be cliche, but in a few years time I think this will hit me that what I've done tonight is really special.
Es braucht wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis er das dann realisieren kann. Und man muss ja auch mal den Ball noch
flach behalten. Realisieren im wahrsten Sinn vom Wort.
Genau, den Ball noch flach behalten. Es ist ja erst auf eine Hinrunde gespielt worden, die Rückrunde würde dann noch einmal austreten. Aber ein 3-0 ist schon ein gutes Poster, wenn du mich fragst. Übrigens, also wer die Goal noch nicht gesehen hat, von Declan Rice zweimal mit Freistoss, das waren riesige Kisten. Heute Abend nachher noch der Kracher Barca gegen Dortmund und PSG gegen Aston Villa. Willst du noch etwas tippen? Ich sage Barca Dortmund, entweder jetzt Barca, 5-0 für Barca, ja, oder ein 2-1 für Dortmund. 4-1 für Dortmund, sagst du?
Nein, 4-1 für Barca. Für Barca.
Gut, okay. Und wahrscheinlich wird PSG so ein mühsames 1-0 überstogeln.
Ja, das kann die Jungen schreiben.
Gut, hey, komm, wir bleiben noch dort schnell beim Shooter. Kommen wir zu unserem Partner von der aktuellen Folge. Und zwar haben wir mit der Berner Hirslanden Klinik ja zusammen geschafft oder schaffen wir zusammen. Es geht um einen Fall von Loris Benito. Eine absolute Integrationsfigur bei IB. Captain, Führungsspieler, ganz, ganz klar. Umso schwerer ist natürlich die Folge von der Verletzung von Loris Benito vor einer Zeit, als er das Kreuzband gerissen hat.
Februar 2024.
Ist es gewesen. Verletzungstour von fast 200 Tagen, wo er ja, halt hat müssen zuschauen, alles. Und wir tun in dieser und in den nächsten beiden Folgen den Kampf vom Loris, zurückkommen, wieder Vertrauen gewinnen, natürlich ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Unter anderem im ersten Teil bist du, Luzi, beim Loris vorbeigegangen.
Im Wankdorf, schon in diesem Filmräumli, wo sie eben so Filmli drehen.
Wie es dem Loris ergangen ist, der Moment selber, er hätte es noch einmal müssen aufarbeiten zusammen mit dir, wie das Ganze getönt hat, was er für Eindrücke alles gesammelt hat, lass mich rein.
Ja, jetzt ist er bei mir, der Loris Benito. Ich weiss, du redest auch nicht mehr so gerne über die Momente, ich weiss nicht, ob du eine Delete-Taste hast gedrückt, aber 3. Februar, ungefähr 5 ab 6, ist vor 5. Minute vom Match Lausanne IB. Ein Moment, der ja auch schon dein Leben hat verändert.
Ja, das ist natürlich ein grosser Ausdruck. Also lebensverändernd war es nicht, aber es hat eine gewisse Phase von meinem Sportleben sicher verändert. Ja, kein schöner Moment. Ich erinnere mich auch nicht gerne daran zurück. Aber so pragmatisch zusammengefasst ist das ein unerwarteter Moment gewesen. Eine Situation, die ich im Spiel gefühlt 10.000, 15.000 Mal schon erlebt habe. Und dann passiert es. Ein Schritt nach Hause. Eine Bewegung, die das Knie nicht mag heben. Das Reinklappen vom Knie, sehr klassisch für das Kreuzband. Und dann hat es gelassen.
Es hat ziemlich harmlos ausgesehen, aber Zweikampf mit dem Kali Sendo, der Bau. Was fühlt man in diesem Moment im Knie?
Ja, man merkt vor allem, dass etwas passiert, wo man nicht kennt. Es ist eine Bewegung, ein Ausscheren vom Knie, wo man sich nicht gewöhnt ist. Und da merkt man schnell, dass etwas passiert ist, wo nicht natürlich ist, nicht normal ist. Und ab dann, wo das passiert, kommt die Hoffnung oder ja, man hebt sich an jedem einzelnen Fädeli, wo man sagt, es könnte vielleicht gleich noch etwas anderes sein, aber man weiss, das war nicht normal gewesen.
Du hast ja die Situation schon kennt, Februar 2016, leider ohne Kreuzbandriss. Ist dir schon ein bisschen bekannt vorgekommen? Hast du Angst gehabt, oh Scheiße, ja, das könnte es sein?
Ja, also es hat in dem Moment nicht mehr mit der Angst zu tun gehabt, sondern eigentlich war es für mich eine Gewissheit gewesen. Ich habe Sandro Lauper angeschaut, der ist, glaube ich, einer der Ersten gewesen, der bei mir gestanden ist. Ja, habe ich mit den Augen geschaut und gesagt, Sandro, das ist Kreuzband.
Aber ich glaube, Schmerzen richtig hat man nie. Das ist einfach ein komisches Gefühl.
Nein, ich muss sagen, der Schmerz ist nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt. Ich wünsche natürlich niemandem, aber die das Kreuzband schon mal gehabt haben, ich kenne auch Fälle von Kreuzbändern, wo man es nicht mal merkt, wo man das Gefühl hat, einfach das Knie ist ein bisschen komisch. Aber ja, es ist, im Moment, wo es passiert, ist es ein sehr komisches, fast ein bisschen grusiges Gefühl, weil das Knie klappt in einer Art und Weise auf, wo man es nicht kennt. Und dann kommt aber schnell auch eine Phase, wo man nicht mehr, wo man vielleicht sogar draufstehen kann, wo man laufen kann. Das war bei mir so im ersten Kreuzband. Man ist in die Kabine zurückgelaufen, man ist drauf rumgegumpelt, man hat das Gefühl gehabt, aber das kann vielleicht nicht so schlimm sein. Aber ja, die Gewissheit ist dann umso brutaler.
Ja, was ist nachher passiert? Im Stade de la Duyère, hoffe ich es richtig ausgesprochen. Was passiert nachher? Gegangen? Suchen, Röntgen, MRI oder sind da die nächsten Schritte gewesen?
Ja, also in dieser privilegierten Lage, wo wir als Sportler sind, mit so einem guten Partner wie der Hirslanden Bern, können wir das natürlich gerade abchecken. Also ich bin ausgewechselt worden, eben nach 5 Minuten. Man kommt dann in die Kabine zurück, nachdem das passiert. Man probiert leicht zu behandeln, kann natürlich nicht viel machen. Und ja, ich bin dann nach einer guten halben Stunde bin ich dann fertig duschen gewesen und habe meine Mami geschrieben, die im Stadion war, ob sie mich bitte kann mit dem Auto auf Bern fahren in Emery. Das ist dann, ja, ich glaube, gefühlt vom Moment, wo es passiert ist, bis ich in der Emery-Röhre gelegen bin, ist vielleicht etwa ja, 1,5 Stunden vergangen, 2 Stunden. Und dann bin ich schon im Emery gehockt.
Wenn man nur an das denkt, oder ist mit der Mami über andere Sachen noch geredet, für ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen?
Ja, natürlich. Also, meine Mami ist wahrscheinlich die engste Begleitperson, die ich habe. Für sie ist es ein grosser Schock. Sie hat das erste Kreuzband miterlebt, sie hat das zweite miterlebt. Für sie, sie ist fast schon genauso verletzt emotional wie ich. Und hofft dann auch, dass es nicht allzu tragisch ist. Aber das ist halt eine Verletzung im Sport, wo man die Gewissheit recht schnell hat und wo man auch weiss, was auf einen zukommt.
Dann ist das MRI bei Hirslanden Bern passiert. Was ist dein Sinn? Ist es eine Ärztin, ein Doktor gewesen, der dir die Hiobsbotschaft hat eröffnet?
Ja, ich weiss noch ganz genau, wie es war. Es war dann etwa 11, Viertel ab 11 in der Nacht, wo dann die Mannschaft gleichzeitig zurück ins Stadion kam. Bin ich in der Kabine gehockt und dann haben wir den Doktor Thomas Schneider angerufen. Und hat es dann auch sehr pragmatisch und trocken gesagt, Loris, das Kreuzband ist durch. 9 bis 12 Monate. Das war so in den ersten 10 Sekunden des Gesprächs gewesen. Und ich kann dir gar nicht sagen, was da einem durch den Kopf geht. Das ist wirklich, wirklich brutal.
Aber du hast Teamkollegen noch in der Kabine gehabt, die dich aufgefangen haben, die dich tröstet.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also, es ist, man probiert es ja schon. Aber wenn da der Mitspieler auf dem Schragen hockt mit Tränen in den Augen und er dir sagt, dass er jetzt 9 Monate nicht wieder Fußball spielen kann, das ist für jeden Mitspieler genauso brutal. Und man hat das Gefühl, man kann gar nichts richtig sagen. Aber natürlich, sie sind da, emotionale Stütze, auch die Physios. Ja, der Wushu und der Steve ziemlich schnell auch nachher gesehen. Also da fühlt jeder mit dir mit. Das gibt natürlich auch ein bisschen Kraft, aber man ist auf dem Weg zurück doch auch ziemlich auf sich allein gestellt.
Wie ist es dann weitergegangen? Oder hast du in dem Moment doch ein bisschen Angst gehabt, Mist, der zweite Kreuzbandriss, kann ich noch mal zurück auf den Fußballplatz?
Nein, also am nächsten Tag eine Nacht darüber geschlafen. Am nächsten Tag hatte ich schon die kämpferische Einstellung gehabt und gesagt, ja, ich akzeptiere es jetzt, wie es ist. Ich kann es nicht mehr ändern. Heute ist Tag 1 von meiner Rückkehr und habe das so in Angriff genommen. Und dementsprechend gut ist auch der Weg zurück gewesen.
Ja, nachher der Kontakt auch weiter mit dem Dr. Thomas Schneider von Hirslanden Bern. Ist es darum gegangen, sofort zu operieren? Wie hat er dich beraten?
Ja, also ich habe natürlich durch die beiden Kreuzbandrisse auch mein Medizinstudium ein bisschen können erweitern. Dort ist so ein Begriff gefallen wie das Lucky Window, wo es darum geht, man tut entweder innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden vom Ereignis operieren, weil dann die Entzündung noch nicht so vorgeschritten ist, beziehungsweise die Schwellung. Oder man muss dann nachher nochmal 10 Tage warten, bis man es macht. Und im Austausch mit dem Thomas Schneider war dann klar gewesen, dass wenn wir so ein Lucky Window haben, dann machen wir es dann. Und so war es dann auch gewesen. Ich habe, glaube ich, irgendwie 36 Stunden nachdem das passiert ist, habe ich operiert.
Ich bin ein Hypochonder, ich würde durchdrehen. Wie ist es dir gegangen, der Thomas Schneider? Also ich habe Angst, wahnsinnig Angst vor Doktor, vor dem Thomas Schneider. Ich habe nur ein Bild gesehen, muss man, glaube ich, nicht Angst haben. Er sieht noch sympathisch aus.
Nein, der Thomas ist ganz ein guter. Nein, ich habe seine Art sehr gern. Er ist sehr ein pragmatischer. Er sagt die Sachen, wie sie sind. Das ist das, was ich brauche. Ich brauche nicht um den Brei herumreden, sondern ich muss wissen, was Sache ist. Da ist er, in dem ist er sehr gut. In seinen medizinischen und auch ärztlichen Fähigkeiten habe ich absolut keinen Zweifel. Darum war für mich die Entscheidung klar gewesen. Thomas, wenn du es machen willst und kannst machen, dann mach's. Und das ist auch für mich auch sehr wichtig, dass man mit einem guten Gefühl auf den Tisch liegt, wenn das nicht passiert. Und ist alles wirklich sehr gut gegangen.
Stichwort auf den Tisch liegen. Die Minuten vorher, wie ist das? Siehst du da nichts dürfen essen am Abend? Vorher irgend noch ein Medikament einwerfen? Oder wie hat das ausgesehen?
Ja, das Protokoll von der Operation ist sehr klar. Man muss ja nüchtern an die Operation. Das heisst, am Abend vorher ist dann die letzte Mahlzeit. Am Morgen nur noch Wasser.
Hättest du aber lieber Bier getrunken?
Ja, wahrscheinlich hätte ich mir lieber gerne zwei, drei Bier reingestellt, um die Emotionen ein bisschen überdecken. Nein, eben nüchtern ins Spital am Morgen. Dann wird man vorbereitet, man hat die Anästhesie-Geschichte, die man besprechen was man will, ob es spinal oder ganz Vollnarkose ist. Ich habe mich für eine Vollnarkose entschieden. Und dann sind das nämlich die gleichen Abläufe. Man wird vorbereitet für die Operation. Man liegt dann auf einem schönen Tisch, der dann beweglich ist, mit einer schönen warmen Decke. Bekommt dann die Narkose gelegt. Wahrscheinlich gefühlt jeder stellt sich die Frage, ja, aber vielleicht schlafe ich ja nicht ein. Kann ich versichern, absolut keine Chance, da schläft jeder ein. Und dann eine gefühlte Sekunde später liegt man dann plötzlich im Aufwachraum nach der Operation. Man weiss nicht, was passiert ist. man weiss, dass das Knie jetzt imbandagiert ist. Und dann kommt dann, ja, vielleicht eine halbe Stunde später, der erste Arzt zu dir, schaut alles, ob es noch gut geht. Man hat meistens auch sehr Hunger, weil man natürlich nichts gegessen hat und bekommt dann ein sehr feines Sandwich, muss ich sagen. Ich habe noch ein zweites bestellt. Und dann geht dann die Reha-Zeit los, die ersten paar Tage noch im Spital, die Hirslanden zu Bern. Ganz, ganz tolle Leute auf der Station gehabt. Immer eine grosse Freude, wenn jemand ins Zimmer kam. Und nach 3 Tagen ist man dann wieder daheim.
Und am Schluss ist es 197 Tage gegangen. Warte, jetzt bin ich bei Rudolf Steiner schon, kann nicht so gut rechnen. Jetzt sind ich dann nicht 9 bis 12 Monate. Also super Job in dem Fall von Hirslanden, wo die früher wieder hätten weggebracht.
Ja, also natürlich zu so einer Reha gehört sehr viel dazu. Das ist natürlich der erste grosse Teil ist die Operation, dass die gut verläuft. Da hat der Thomas Schneider einen sehr guten Job gemacht mit seinem Team. Dann geht es auch darum, dass man sich auch gut fühlt, dass man ein gutes Verhältnis hat zu seinem Körper, dass man Vertrauen zurückgewinnt. Da spielt natürlich auch dann die Physio eine grosse Rolle, die wir hier bei IB haben, wo man tagtäglich zusammen schafft. Und der grösste Teil ist einfach der Teil, den ich mit mir selber verbringe. Und zwar in den Trainings, dass ich mich pushe, an die Grenzen gehe, dass ich den Willen habe, zum zurückkommen. Und dann ist meiner Meinung nach auch, ist es möglich, dass man nicht in den klassischen, vielleicht nach Buch 9 bis 12 zurückkommt, sondern dass man auch gut und kompetitiv zurückkommen kann in einer kürzeren Zeit. Aber ich wollte gleich erwähnen, für mich ist wichtig, gut zurückzukommen und nicht schnell zurückzukommen.
Merci, Loris. Im zweiten Teil hören wir dann den Dr. Thomas Schneider, seine Eindrücke. Und nachher gibt es sozusagen La Réunion. Gruß an Guillaume Varro an dieser Stelle, wo wir das dritte, ja, den Weg zurück auf den Platz erläutern.
Sehr gut, danke Luzi, freue mich drauf.
Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, also nicht der Guillaume Moiro, der hat absolut nichts mit dieser Geschichte zu tun, aber mit dem Dr. Thomas Schneider, ihn, der ihn behandelt hat. Also mit Loris Benito treffen wir den einen zusammen, oder?
Genau,
machen wir es so.
Der Guillaume nur wegen plötzlich
ein La Réunion!
Weil er ja von dort ist. Übrigens, alle die, die noch kein Ferienziel haben, wunderschön.
Ja, ich habe mir jetzt überlegt, es ist eine absolute Schockdiagnose, oder? Wenn es dann heisst, hey, Kreuzbandriss.
Ja, wenn ich erzählt habe, dann, wo seine Mami extra auf Lausanne ist, kann, das Bild, das ist ja zum Tränen generieren. Ach, nein, das ist krass. Ja so traurig. Aber zum Glück ist er jetzt wieder auf dem Damm.
Ja, Kreuzbandriss, ja, die Sportlerverletzung schlechthin, vor allem eben, wenn es halt abrupt die Änderung, die Laufrichtung geändert wird oder so, halt, wenn es wirklich dann auf Gelenk geht oder eben das Kreuzband überstrapaziert wird und so passiert es dann eher ein Alben halt. Und nur hört schnell auch noch, um das ganze schnell zu gewichten, ich habe die Super League Verletztenliste, die aktuelle, gerade bei mir. Und nebst, also bei IB zum Beispiel, Fassinet Gonte, der ja auch mit gerissenem Kreuzband alt ist eigentlich. Weiter natürlich bei St. Gallen Bett im Fassli, ganz brutaler Fall, wo glaube ich schon das zweite Mal, nachdem er heute schnell eingewechselt ist, kaum zurückgekommen. Zack, geht wieder oben an. Alvin Sanchez natürlich, auch ganz bitter in der Nationalmannschaft, Kreuzbandriss. Der Fabian Rohner bei Vinti, auch Kreuzbandriss. St. Gallen zum Beispiel auch noch der Musa Nuhu, der auch Kreuzbandriss hat. Also, das ist die Verletzung schlechthin. Oder?
Ja, und eine Scheissverletzung. Also, das geht. Bobby, jetzt hat die Diagnose ist ja gewesen, 9 bis 12 Monate zuerst vom Dr. Thomas Schneider und er ist schon nach 197 Tagen zurückgekommen. Also, ja, da. Oder Loris ist ja auch, klar, immer noch sehr jung, aber gleich schon über 30. Also, das ist sehr schnell geheilt.
Das ist eben auch eine Frage, ist es so ein Kreuzbandriss? Weil passiert ja auch viel bei Laiensportlern, also Hobbysportler, Sportlerinnen, oder? Dass genau das nach einem Mal anlassen kann. Hilft es eben einem, wenn man Profisportler ist und dementsprechend schon Muskulaturaufbau hat? Hilft das oder ist es eher schädlich? Genau das, unter anderem bin ich ja beim Dr. Thomas Schneider vorbeigegangen, weil du ja gesagt hast, du bist ja absolute Hypochonder und du kannst nicht in Arztpraxen unterwegs sein. Es nimmt mich aber auch Wunder, wie ist denn das Zusammenspiel vom Arzt und dem Patienten, wenn jetzt so ein Profischütter der einfach mal vorher auf dem Schragen liegt und vielleicht ja selber noch Fan von dieser jeweiligen Mannschaft oder dem Sportler bist, wie reagierst du dort, wie viel Professionalität braucht es denn einen noch für das Ganze und auf was muss er da schauen, ist er dann der, der schlussendlich sagt, go, jetzt darfst du wieder gehen, jetzt darfst du wieder voll belasten oder nicht, das machen wir dann in der nächsten Woche, der Heilungsverlauf, der physisch, aber vor allem auch der mental, finde ich eben dann wichtig. Vom Loris Benito nach der langwierigen Kreuzbandverletzung zusammen mit den Berner Hirslanden Kliniken in dieser und in den nächsten zwei Folgen werfen wir natürlich das ein oder andere Auge immer mal wieder drauf.
Ja, wobei wir es noch revidieren. Also, seit ich den Thomas Schneider gesehen habe, hat ja so keine Angst mehr, ist wirklich ganz...
Warst du trotz Kreuzband reissen,
Mensch? Nein, das nicht, aber das ist ganz, ganz gemögige.
Voilà, also. Hey, kommen wir wieder schnell zum Aktuellen zurück, was momentan noch in der Super League läuft. Es gibt viel Diskussionspotenzial, vor allem eben, was um die Farbe von der jeweiligen Karte, die zückt ist worden auf dem Bezungen, gross diskutiert wird. Im vergangenen Wochenende, also wir haben ja eine englische Woche jetzt gerade hinter uns gehabt, am vergangenen Wochenende ist unter anderem beim Match Vinti gegen FCZ heiss Diskussion gewesen. Und zwar geht es um die Karte, die gezückt wurde gegen Dario Ulrich, wo der Mariano Gomez knapp überhaupt vom Knöchel trifft. Ja. Also oberhalb vom Knöchel ist für mich gesehen
nach dem Regelbüchli eigentlich rot.
Nach dem Regelbüchli hat aber nur gelb gegeben. Und mehr oder weniger gleichzeitig natürlich die noch umstrittenere Szene vom Albian Ayeti, wo bei Lugano durch... Oh Mann, Penalty, macht jeder Penalty. Come on, Luzi.
Mir musst du nicht fragen. Ja, das voll noch vor mir.
Einfach so. Wirklich, er zieht das Bein noch so leicht zurück, trifft ihn, aber mit am Knie eigentlich vom ersten Gedanken glatt rot.
Wo
der Anto Gürgic getroffen
hat. Klar trifft er zuerst den Ball, aber du gehst so nicht rein.
Ich habe die Diskussion geführt unter anderem mit den Grosssportexperten, die bei einem grossen Schweizer Fernsehsender das kommentieren. Ich tue jetzt den Namen bewusst nicht ins Mund nehmen. Aber dort ist dann auch gesehen, das ist nicht rot, das ist ganz klar gelb. Er zieht A das Bein zurück oder den Fuß zurück und B kommt er nicht mit grosser Geschwindigkeit angerauscht. Dementsprechend ist gelb die richtige Wahl, wo der Schiedsrichter weiss nicht einmal mehr.
Ja, aber man kann es auch nicht mit dem Gürtler voll, was auch rot hat gegeben, vergleichen, weil das ist, ja.
Hilf mir noch schnell Gürtlerfoul, was war denn?
Das ist etwa ein Jahr her, ist es, weißt du, es ging etwa nach 4 Minuten schon, wo einfach der Foul sozusagen, nachdem der Gürtler schon hat reingerätscht, richtig Ball, hat er das Bein reingehabt und dann ist natürlich getroffen worden.
Ach so.
Das ist ein bisschen etwas anderes gewesen. Der ist noch eine zweite solche Szene gegeben, wird ja auch immer wieder diskutiert. Und argumentiert, hey, der kann ja einfach der Stürmer.
Ah, dass er mir einfach schnell steht. Ja. Ja, gut, aber ich meine, es ist ja, hat ja auch erst gerade die Diskussion gegeben, glaube ich, vom Daniel Denuno vom FCZ, wo er die Boklice weggeräumt hat. Aber der ist einfach aufgrund von der physischen, von der Größe, Körpergröße
ja, halt
einfach.
Aber was ist für dich, ist das Rat gegen Ayeti, oder siehst du auch nur gelb?
Das Lustige ist ja, ich habe auf meinem Instagram-Kanal eine Umfrage gemacht. Am Tag darauf hat sich der Urs Meier, man möge sich noch erinnern, Urs Meier, der Schiedsrichter, wo an der WM 98 gesehen oder 0-2?
Den, wo England,
ja.
Was Urs-Hole ist er dann bezeichnet genau, worden von den England.
Wo er die ganze Insel gegen sich auf Cates hatte und einen Morddrohung hat bekommen. Da hört jetzt das Lustige natürlich nicht auf.
Aber der sagt ganz klar rot.
Der sagt ganz klar, das ist rot und es gibt keine Diskussion. Und meine Meinung, ganz persönlich, ist, ich hätte auch auf rot entschieden. Auf dem einzigen Grund, dass der Schiedsrichter auf dem Platz die Verantwortung für die Gesundheit der Spieler trägt. Oder mitträgt einfach. Und dementsprechend auch muss reagieren. Weil von mir aus gesehen ist der Ayeti, das spielt keine Rolle, mit was für einem Speed, dass er im Gürgic dort reinrutscht. Einfach, er hat die Sohle zuerst mal noch offen gehabt, so weit es war. Und dann leicht, eben das Bein leicht abgewinkelt, trifft ihn aber gleich mit dem Fuß am Knie selber. Und dementsprechend nimmt der Anto Gürgic eigentlich, nimmt der Albian Ayeti eigentlich voll in Kauf, dass sich der Anto Gürgic
strupp verletzt.
Und darum ist es für mich eigentlich eine klare rote Karte. Das Lustige ist, das Umfrageergebnis ist, glaube ich, 78% haben gesagt, ja, ganz klar rot, aber immer noch 22%, die sagen, nein, das ist nur gelb. Und wahrscheinlich die meisten FCB-Fans drunter. Ja, wahrscheinlich hat es viele FCB-Fans.
Aber ich muss sagen, ja, ich habe Heimat dort Basel, aber ja gleich.
Ja, es geht ja nicht darum, es ist ja egal, was für ein Verein es war oder was für ein Spieler. Es geht rein nur um die Szene. Und dort, also du hast es selber nicht gesagt, aber ich kann es wahrscheinlich zwischen den Zielen lesen, für dich ist es rot.
Ja, eben, wie du sagst, er nimmt eine gesundheitsgefährdende Verletzung in Kauf, wenn er so reingeht.
Hat sich...
Weil der ist ja nicht irgendwie, der Gürgic ist nicht irgendwie im Nirvana gestanden, der ist erst nachher Richtung Ball gekommen, sondern steht dort auf der gleichen Höhe.
Ja, und der Ayeti hat mit dieser Aktion absolut keine Chance gehabt, den Ball zu erobern.
Absolut. Also das kommt auch noch dazu.
Oder? Schlussendlich ist es ja, für mich dann halt gleich eine klare rote Karte. Hat sich der VAR eingeschaltet? Das weiß ich nicht einmal mehr. Das ist mittlerweile schon so lange her.
Ja, ich habe wirklich nur eine Szene gesehen.
Okay. Ja gut, sonst müssen wir dann auch noch über das diskutieren. Aber ich glaube wirklich, also einmal mehr eine Schiedsrichter-Diskussion. Und es ist mir irgendwie... Ist es nur mehr oder... diskutiert man seitdem, als der VAR eingeschaltet worden ist, vermehrt einfach immer noch über die Schiedsrichterleistungen, diskutiert man einfach mehr.
Ja, früher ist schon viel diskutiert worden, aber eben nicht weniger, sagen wir es so.
Ich habe darum das Gefühl, mit dem VAR hat man natürlich noch viel bessere Bilder bekommen. Oder jetzt jede Hanswurst und jede Hans Greta, ausser, wir können alle zusammen mittlerweile auf die Bilder zugreifen. Im Internet kannst du eine einfache Google-Recherche und du bist überall einer dort drauf. Und logisch, das geht ja bei mir genau gleich. Bei mir, meine Recherche ist ja immer auch genau gleich. Ich schaue nachher, ich google und sehe dann die Bilder auch und habe dann das Gefühl, ich weiß es ja. Oder ich habe gerne, weil das ist ganz klar ein V-Entscheid.
Ja, eben, es gibt mehr Kameras. Also früher hat es vielleicht Szenen gegeben, die klar rot sind, aber die sind gar nicht irgendwie aufgenommen worden oder aufgezeichnet.
Also von dem her, ja, es muss das alles immer wieder ein bisschen relativieren. Aber irgendwie ist es, ich meine, für uns gibt es im Podcast nachher als Fußballfans natürlich viel Gesprächsstoff, aber irgendwie ist es doch auch ein bisschen müßig, jedes Mal die gleichen Diskussionen, oder?
Absolut.
Und was ist mit dem Regelhandwerk? Für mich ist das jetzt ähnlich, die Geschichte, ob überhaupt oberhalb vom Knöchel treffen oder unterhalb, ist für mich genau gleich wie mit der ganzen Hands-Diskussion.
Ja, das geht jetzt ins Gleiche rein. Die beiden Diskussionen.
Es wird A gesagt und B entschieden einer schlussendlich. Ich komme dort, ja, du willst mir dort nicht noch mehr Fleisch an Knochen geben, gell? Merke ich gerade. Für dich ist das eine klare Entscheidung.
Ja, nein, es ist ja eben nicht die erste. Eben Görtler, was ist jetzt noch? Eben diverse
schon. Ja, jetzt Ulrich auch gerade, eben, jetzt gerade an diesem Wochenende. Kannst du alles ein bisschen das Gleiche rein tun. Ja. Auf der anderen Seite für Gesprächsstoff hat, da sind wir wieder beim FCB, Fabio Celestini gesorgt, respektive die Clubführung vom FCB rund um Monsieur.
Ja, finde ich auch gewagt, dass man jetzt die Diskussion aufkommen.
Also man muss, also die Diskussion lässt laufen.
In dieser entscheidenden Phase von Meisterschaft, dass man da nicht klar sagt, hey, nein, ist unser Trainer, Punkt, wir dürfen die Saison diskutieren.
Doch, aber das hat ja eigentlich der Verein selber schon so kommuniziert. Es ist ja einfach irgendwo geleakt worden. Einmal mehr ist in der irgendwo gibt es ein Leak im Verein selber, wo die Informationen, ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, es ist ein Blick rausgekommen, Irrtum vorbehalten. An irgendeiner Journey ist es gelangt, dass der Fabio Celestini auf der Abschlussliste sei beim FCB. Die Begründung dazu sei...
Er hat Garderobe verloren, oder?
Oder
Kabine.
Er hat Kabine verloren, genau. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite er holt zu wenig aus diesem Team raus. Finde ich auch noch schwierig zu sagen, nachdem es mir jetzt gerade die Leaderposition gefestigt hat in der Super League nach diesem Wochenende. Und es hängt zu viel am Sherdan Shaqiri ab. Der letzte Punkt, gebe ich recht. Finde ich
auch. Absolut. Was hat da der Trainer? Was hat da der Celestini dafür?
Ja, in dem, dass er natürlich halt zu anderen...
das ist ja nicht freiwillig, wenn du so einen Mann im Team hast, irgendwie, weiss nicht, 90 Minuten lang bänkeln.
Das finde ich eine interessante Aussage, ja. Ich sage ja ganz klar auch. Also ich meine, mit dem Ceren Şakiri hat man sich die Qualität ins Team geholt. Das ist ja das Gleiche jetzt bei IB mit dem Christian Fasnacht. Wahrscheinlich wird einer von beiden Transfers der Meistertransfer sein und momentan sieht es einfach beim FCB aus, als ob das der Meistertransfer wird gewesen, oder? Ja, also du holst dir die Qualität ins Team rein, aber scheinbar hat man eigentlich so ein bisschen die Auffassung im Verein, beim FCB selber auf der Teppichetage, dass das Potenzial noch viel grösser sei eigentlich im Team und da zu wenig eigentlich abgeschöpft wird oder rausgeholt wird. Und ja, das sehe ich halt nachher schon auch irgendwo durch. Also jetzt alleine zum Beispiel der Soticek, der am letzten Wochenende gebracht hat, finde ich auch ein super Spieler, aber der Ertrag in dieser Saison bis jetzt, finde ich, da, ja, ist noch nicht optimal gewirtschaftet worden, wenn man es jetzt rein auf einer Wirtschaftsebene
nennen. Gleich der FCB ist das erste Mal seit 8 Jahren wieder auf Meisterkurs, 4 Punkte Vorsprung. Also ja, über die Wenn eben dann erstens das Leck nicht zulassen und zweitens der erste, ja, wenn die Saison durch ist, analysieren und abrechnen.
Ja.
Also klar müssen sie auch schon planen, wenn sie tatsächlich eine neue wetten. Aber ich finde das jetzt relativ unglücklich. Einmal mehr vor Führung.
Also, ich finde, die Diskussion darf man hinter geschlossenen Türen führen. Du musst auch in so einem Verein, das ist ja immer eine laufende Evaluation. Und du musst immer wieder die Ziele erreichen und es müssen wieder neue Ziele gesteckt werden. Und wenn die nicht erreicht werden, ja, dann musst du irgendwie handeln. Es ist natürlich unglaublich unglücklich, dass die Entscheidungen dann einem gleich oder die Diskussionen irgendwie eben zugespitzt werden einer Journalistengilde, dass es so ein Leck entsteht. Ja, das finde ich auch. Aber wenn wir jetzt mal ganz einfach mal der FCB durchdeklinieren und schauen, wer fällt für dich sonst noch auf, nebst dem Sherdan Shaqiri in dieser Saison?
Ja, er überstrahlt alles. Ja, logisch.
Hat der Kevin Carlos zum Beispiel noch, der sackstark spielt oder gespielt hat, ist in letzter Zeit auch nicht im Ganzen so treffsicher.
Ja, aber der Sherdan überstrahlt alles.
Aber das ist so. Anton Kade, der so ein bisschen den Kopf aufgetan hat. Aber sonst finde ich, also viele Transfers, wo bis jetzt ja, so mehr schlecht als recht, halt immer noch Gabriel Sigua, wo man vom Georgier dermassen viel eigentlich geholt hat, wo noch nicht wirklich viel gelaufen hat. Okay, Benny Traore hat auch schon Glanzlichter gesetzt. Aber sonst auch Albion Ayeti, ach, so ein bisschen Schlafwagenfußball manchmal. Bradley Fink zum Beispiel, der komplett vom Radar verschwunden ist. Das Gleiche auch ein Medinho, wo man gesagt hat, der brasilianische Youngster irgendwie, aber auch noch nicht richtig viel zweckgebracht hat. Nicolas Vuillo, auch ein wahnsinnig grosses Talent gewesen, aber zuletzt eher wieder mit Negativschlagzeilen aufgefallen ist. Ujo Vogel, kannst du dich noch daran erinnern? Der ist auch noch im Kader drin.
Stimmt.
Der junge Franzose.
Der hat nicht mehr gespielt.
Und der hat mir gesagt, der wird mal gross kommen. Kevin Rüegg zum Beispiel. Was ist mit dem Kevin Rüegg? Der ist auch völlig in der Versenkung drin.
Ja, ist aber ein bisschen ähnlich gewesen.
Ja, aber warum hat man sich den noch geholt? Also, ja. Du musst, das ist schon länger das. Dann hast du Leon Aftulau halt auch immer noch. Der performt und hat sich mittlerweile in die Notizbücher von ganz grossen Vereinen schon reingespielt. Aber eben, es ist eigentlich so viel Manpower noch bei diesem FCB und so viel Talent noch irgendwo in diesem Verein drin, wo nicht angezapft ist worden. Also rein theoretisch mit diesem Kader könnte der FCB eigentlich die Liga dominieren.
Ja, aber das kann man ja das Gleiche kann man ja von IB sagen.
Ja, aber IB hat natürlich, aber das ist ja ganz andere Vorzeichen. Ich meine, IB hat in den letzten Jahren die Liga dominiert, der FCB nicht.
Ja, aber gleich, es gibt keine Mannschaft, die dominiert. Das sagt ja alles über die Liga aus. Also das kann man mit jeder Mannschaft, sagen.
Nein.
Oder der FCB, der seit 2017 nichts mehr hat geholt, jetzt Tabellenführung mit 4 Punkten. Klar, ich sehe die Punkte, die du ansprichst, die Wunderstellen. Aber ja, Ziel besitzen mehr als erreicht.
Nein. Das sehe ich aber schon. Also ich finde, das Ziel erreicht, aber nicht mehr als erreicht. Aber wie gesagt, also nein, zum Sagen, ich sage nicht, ja ganz klar, ja, sofort muss man sich von einem Fabio Celestini trennen. Überhaupt nicht. Ich meine, schlussendlich bist du Tabellenführer. Aber mit diesen Spielern, die du im Kader hast, könntest du noch viel mehr rausholen. Und rein von diesem Aspekt her, ja, kann man darüber diskutieren, ob man mit einem Fabio Celestini, ist er der Richtige, wo diese Spieler kann anzapfen kann und die ihr Potenzial abrufen für die Zukunft, zumal man sich eben genau so aufstellt, mit diesen jungen Spieler, die man eingekauft hat oder geholt hat, oder?
Stimmt, und jetzt widerspreche ich mich. Nicht, weil die Konkurrenz so schlecht ist, ja, wird es vielleicht nächste Saison nicht mehr so einfach mit so einer Anzahl Punkten, die der FCB jetzt hat, ja, allenfalls Meister zu werden.
Ja, und du musst natürlich auch sehen, die Finanzen spielen immer eine wichtige Rolle und beim FCB hat man viel investiert, man hat aus diesen Leihgeschäften hat man immer noch am Laufen, aber man hat sich auch viele Spieler gesucht, einen gekauft, aber jetzt reden wir jetzt zum Beispiel, der Metinho ist ja glaube ich einer, wo man fix verpflichtet hat, stimmt das? Nein, das ist ein Leihgeschäft. Aber wenn jetzt Beni Traoré, wo man von Sheffield geholt hat für 4,5 Millionen Euro. Hast du das Gefühl, bei dem plant man über 5, 10 Jahre? Sicher nicht. Der, wo man
das
jetzt
ist ein Investitionsobjekt.
Investition und dann irgendwie an ein Chelsea, wenn möglich, weiterverkaufen. Oder? Für viel, viel Geld. Das Gleiche mit einem Marin Soticek. Auch Kevin Carlos wird nicht 10 Jahre lang beim FCB bleiben. Und der hofft man sich natürlich dann einen können, eben, gross irgendwann mal abzusahnen. Hat man auch mit einem Bradley Fink eigentlich so das Gefühl gehabt. Und es geht einfach nicht vorwärts. Oder zu wenig schnell vorwärts, vielleicht für die Verantwortlichen. Und dann hat man natürlich auch ein gewisses Potenzial, punkto Finanzen, also punkto mögliche Einnahmen, die nicht eingelöst werden können. Macht es etwas Sinn, was ich probiere
zu erklären? Ja, das ist jetzt so schön ausführlich erklärt.
Soll ich aufhören, Mensch? Okay.
Ja, nicht, dass wir uns im Kreis drehen. Nein, das hast du schön gesagt.
Okay, danke. Also, finde, eine Diskussion muss definitiv stattfinden mit dem Fabio Celestini, aber last but not least, er macht einen guten Job, hat der FCB jetzt gecoacht auf Tabellenplatz 1. Zwischenzeitlich. Hey, wenn wir voraus schauen, Super League-mässig, es stehen sehr interessante Spiele an, natürlich. Alles überstrahlt wahrscheinlich der vor allem einfach der Schweizer El Clasico, der FCZ auf FCB trifft am Samstagabend. Das wird der FCZ muss. Und der FCB muss auf seiner Seite natürlich, also nach dem 0-0 gegen Winti, muss der FCZ einfach voll auf Sieg spielen. Und Basel will natürlich die Tabellenspitze dann noch gerade, wenn möglich, ausbauen. Luzern gegen IB am Sonntagnachmittag, und das wird Knüller werden.
Ja, es hat ein paar Knüller drunter, nachher noch das Romandeur.
Das Hohnenderby. Es wird wieder eine kässige
Angelegenheit sein. Natürlich auch überlebenswichtig.
Oh, das wird auch.
Für GC. Mm. Ja, wenn sie da verlieren, in die Parage schon zumindest. Ja, wird schwierig, dieser zu entkommen.
Weiter haben wir dann auch noch wieder ein bisschen erstarkten Lausanne nach einem 2-0-Sieg gegen Sion, wo, ja, Winti hat sicher aus dem 0-0 gegen FCZ irgendwo ein bisschen Hoffnung ausgeschöpft. Winti gegen Lausanne, das Duell auf der Schützenwiese. Lugano gegen St. Gallen, der ja immer noch kämpft, wo jetzt einfach jeden Sieg noch muss einfahren, für dass man sich könnte für die Gruppe von der ersten 6 qualifizieren, schlussendlich, wenn dann eine Liga aufgeteilt wird. Also ein spannendes Wochenende, das ansteht.
Luzi. Definitiv.
Machen wir den Deko drauf?
Ich würde sagen, ich bin jetzt wieder ein bisschen ausser Atem. Vielleicht hast du gemerkt, jetzt in den letzten Minuten.
Schnell die Eufie schnaufen. Gut. Okay, hoppla. Ich freue mich jetzt schon. Einfach, dass ich es noch schnell gesagt habe. Ich habe am Wochenende Geburtstag.
Oh, jetzt fährt man.
Sonntag.
Stimmt.
Wird da wahrscheinlich irgendwo in einem Stadion verbringen. Mal schauen. Und ich freue mich auf das fußballtechnische Wochenende. Ich freue mich jetzt auch natürlich auf die Zusammenarbeit zusammen mit der Berner Hirslandenklinik. Das sind unglaublich spannende Einblicke, die uns da gewährt werden und die wir hoffentlich auch in diesem Podcast eben können überbringen. Nächste Ausgabe, wie gesagt, in der nächsten Folge. nächste Woche, wo wir uns mit dem Doktor unterhalten, den er wieder zusammengeflickt hat, Loris Benito. Luzi, ich lade dich schon mal an Säckle. Wenn wir Sali sagen.
Sali.
Bis nächste Woche. Sali.
Ersatzbankgeflüster. Mit Energy-Sportreporter Luzi Fricker und Energy-Moderator Roger Schürch. Präsentiert von den Berner Hirslandenkliniken Busit, Baumann aus, Salem Spital und Medical Center Wankdorf. Bis nächste Woche.